Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Walkie Talkie, dem Wanderpodcast von Oberpfalz Medien. Ich bin die Steffi und gegenüber von mir sitzt Max.
Hi. Ja, in diesem Podcast stellen wir euch in jeder Folge eine Strecke vor, wandern die Route selbst und nehmen euch so mit auf unsere Wanderung. Ja, so langsam beginnt ja die kalte Jahreszeit. So langsam ist gut gesagt, es ist schon mega kalt draußen, finde ich. Und das wirkt sich natürlich auch aufs Wandern aus. Es wird eher dunkler. Ich merke dann auch immer, dass ich sehr früh müde werde und früher ins Bett gehen will. Und dann kann man natürlich auch bei den Wanderungen muss man anders planen. Also man muss früher los meistens und man muss zumindest früher fertig sein.
Ja. Und ich finde, man muss sich auch nochmal besonders aufraffen, weil es ist schon leichter, wandern zu gehen, wenn draußen das Wetter schön ist.
Ja, auf jeden Fall. Also die Motivation muss passen. Aber wenn man mal dann unterwegs ist, finde ich, ist es richtig schön, weil Man friert dann trotzdem nicht, solange man unterwegs ist. Also wenn man dann irgendwo stehen bleibt oder so, merkt man dann schon, dass man plötzlich im Winter ist.
Ja.
Aber solange man unterwegs ist und passend gekleidet ist, macht auch Wind dann auch gar nichts aus, finde ich.
Ja, und das ist mein Tipp, man muss sich einfach zum Wandern verabreden. Und wenn man schon weiß, Leute zählen auf einen, dann kann man nicht mehr so schnell absagen.
Dann ist die Verpflichtung da.
Genau.
Ja, wir sind heute auch verabredet zum Wandern. Bei uns geht es nämlich in den Landkreis Neustadt-Waldnaab.
Genauer gesagt starten wir in Flossenbürg und machen eine Runde in Richtung Osten zur tschechischen Grenze. Wir kommen zur Burgruine Schellenberg, gehen dabei auf kleinen Waldpfaden und wir gehen dann über die Grenze zum Hafran. Hafran ist auf Deutsch der große Rabenberg und auf dem Gipfel befindet sich ein ehemaliger Grenzüberwachungsturm, der heute ein Aussichtsturm ist. Und ich glaube, von da aus hat man eine richtig gute Aussicht.
Ja, gerade haben wir noch ein bisschen Nebel. Ich hoffe, der lichtet sich später. Und von dort aus gehen wir dann weiter auf einem Wanderpfad direkt entlang auf der tschechischen Grenze. Ein Punkt, den man dann zur Orientierung nehmen kann für die Route, ist der sogenannte Kreuzstein. Der markiert die Grenze vermutlich schon seit etwa 1000 Jahren. Und von dort aus muss man auch noch den Schildern folgen, um zum Entenbühl zu gelangen. Das ist der höchste Punkt im Landkreis Neustadt-Waldnaab mit etwa 901 Metern. Danach geht's dann weiter. Wir verlassen wieder den Landkreis Neustadt-Waldnaab und gehen in den Landkreis Tirschenreuth vorbei an der Silberhütte. Das ist ein Langlaufzentrum. Bin mal gespannt, wie es dort aussieht, weil die wird ja seit ein paar Jahren nicht mehr betrieben. Und von dort aus geht's wieder zurück nach Flossenbürg.
Und insgesamt gehen wir 14,5 Kilometer und machen 350 Höhenmeter und sind voraussichtlich 4 Stunden und 15 Minuten unterwegs. Für die Route braucht man also eine gute Grundkondition. Die Wege führen durch den Wald, sind aber gut begehbar. Heute ist es auch kalt. Im Winter muss man da, glaube ich, echt aufpassen, auch weil man sich eben auf den 900 Höhenmetern befindet.
Wir haben heute einen Gast dabei. Ein Kollege aus der Redaktion. Wer das ist, verraten wir euch dann später. Und ich bin recht froh, weil der kommt aus der Gegend und kennt sich dort auch aus. Ohne den würden wir uns da bestimmt gnadenlos verlaufen, ja, in der Kälte, im Nebel. Wir sind jetzt schon unterwegs haben eben geparkt am Parkplatz von der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg und sind jetzt dann einen Teil auf der KZ-Gedenkstätte entlang gelaufen und dann unterhalb zwischen Wohnsiedlung und KZ-Gedenkstätte in den Wald. Wir haben ja letztes Jahr in unserem Volo-Projekt eine kleine Dokumentation gedreht über die KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg, über das Leben dort, weil es ist ja schon anders als bei anderen ehemaligen Konzentrationslagern, dass hier das Konzentrationslager mitten im Ort war und jetzt teilweise ja Menschen auf dem Grund leben. Und darüber haben wir so eine kleine Dokumentation gedreht. Und Steffi, du warst ja noch nie in Flossenbürg davor.
Nee.
Wie hast du das jetzt gerade empfunden?
Also ich bin jetzt zum ersten Mal da und ich finde, man merkt schon, dass es einfach eine bedrückende Stimmung ist, einfach dadurch, dass man weiß, was hier passiert ist. Andererseits ist es auch ein Wohnort für hunderte Menschen und ist halt ein ganz spannender Kontrast zwischen den beiden.
Und ich finde das halt so heftig, die Atmosphäre heute, weil es hat Nebel, 0 Grad, 1 Grad ungefähr. Die Spinnweben hier, die an den Bäumen hängen, sind gefroren. Und heute haben wir einen besonderen Gast dabei und ich glaube, dass wir auch heute keinen Google Maps benötigen, weil unser Gast heute kennt sich hier aus in der Gegend, Wolfgang Würth.
Ja, hallo. Ich war schon ein paar Mal hier tatsächlich, aber meistens bin ich mit dem Fahrrad unterwegs, im Mountainbiken und irgendwie schaut das dann alles ganz anders aus. Ich hoffe tatsächlich, dass wir den Weg finden, aber wird schon klappen, denke ich.
Wir verlassen uns auf dich.
Ich bin wirklich schon verzweifelt, oh Gott, sind wir richtig? Das ist echt ganz anders, wenn man... Ja, wenn man so mit 10 km/h mehr unterwegs ist, irgendwie. Das kann doch nicht sein, dass es so lange dauert, bis die Abspaltung.
Wir sind jetzt ungefähr 4 Kilometer relativ steil bergauf gegangen und auch in einem schnelleren Tempo als normalerweise.
Der Wolfgang treibt uns richtig an, ey.
Ja, der ist noch sportlich. Und jetzt sind wir bei einem Felsen angekommen, dem sogenannten Brotfelsen. Findest du, da kann man erkennen, dass es sich um Brot handelt?
Ja, mit viel Fantasie könnten das schon so Brotlaibe sein, die übereinander gestapelt sind. Sieht aber ganz cool aus, finde ich, weil dieses Moos, das da teilweise dran hängt, sieht aus wie verschimmeltes Mehl.
Stimmt. Ja, Brotfelsen heißt da wegen der speziellen Granitform. Und zwar sind diese Granitblöcke so angeordnet wie Kissen oder eben wie Brotlaibe. Und insgesamt ist der Berg 10 Meter hoch. Besteigen kann man ihn aber nicht. Oben befindet sich aber ein Kreuz. Nach dem Brotfelsen sind wir jetzt zum Schellenberg gekommen und der Schellenberg befindet sich auf 826 Metern Höhe und man sieht schon Felsformationen, die ganz spannend aussehen und da kann man hochsteigen. War jetzt bei dem Wetter auch so ein bisschen eine Herausforderung, die Felsen sind relativ glatt. Aber dann sind wir oben angekommen und eigentlich hätte man eine ganz schöne Aussicht, heute ist es aber relativ neblig.
Man sieht ungefähr 10 Meter weit.
Aber es ist trotzdem mystisch. Also es ist trotzdem eigentlich ganz schön hier. Man kann trotzdem in den Wald schauen.
Theoretisch hat man einen Ausblick eigentlich so Richtung Bayerischen Wald, auch zum Großen Aber, Kleinen Aber und auch zum Böhmerwaldturm, wo wir auch das letzte Mal waren, im Landkreis Schwandorf. Und wir durften auch mal wieder Treppen steigen. Ich glaube, das verfolgt uns wirklich in jede Folge. Und was ich hier auch richtig faszinierend finde, ist, dass diese Burg irgendwie mit dem Felsen verschmilzt und auf den ersten Blick, vor allem jetzt auch bei der guten Sicht hier, kann man erstmal gar nicht unterscheiden, was ist jetzt eigentlich Burg, was ist Felsen. Da muss man schon sich konzentrieren. Wir sind jetzt auf dem Weg zum großen Rabenberg, zum Havran. Das ist tschechisch für Rabe. Und sind jetzt relativ unspektakulär über die deutsch-tschechische Grenze gegangen und sind jetzt schon in Tschechien. Und ja, es ist einfach so, man geht einfach den Weg entlang. Auf der rechten Seite ist Deutschland, auf der linken Seite Tschechien. Man nimmt es gar nicht so wirklich wahr und geht einfach dem Weg nach. Und es macht jetzt gerade überhaupt keinen Unterschied für uns. Aber es war, glaube ich, noch nicht immer so. Früher war es bestimmt auch herausfordernder, Wolfgang.
Ja, ich bin ja relativ nahe an der Grenze aufgewachsen und habe gerade zu diesem Rabenbühl eine gewisse Beziehung, weil den konnte man, beziehungsweise da steht ja ein Turm drauf, und diesen Turm konnte man von mir zu Hause, von meinem Elternhaus aus, ziemlich gut sehen. Und man wusste halt, ja, das ist Tschechien und ja, was heißt, es war kompliziert, es war völlig unmöglich, da herzukommen. Und ich weiß, ich war damals, als die Grenze gefallen ist, war ich so 10, 11, 12. Und mein Vater war auch begeisterter Radfahrer. Und das war damals so eine der ersten Touren, die er hier nach Tschechien übernommen hat, mit dem Fahrrad, langen Fahrradausflug. Und dann wollte er unbedingt daher und das durchs unwegsame Gelände mit seinem Rad hat er ganz oft erzählt dann hinterher die Geschichte, weil er einfach mal genau zu diesem Punkt hin wollte, den man einfach so
nie erreichen konnte, kann ich mir vorstellen.
Ja, man konnte ihn ganz gut kennen, also man hat ihn gekannt und man hat ihn immer gesehen, aber man konnte halt einfach nicht hin. Und dann, das war eins der ersten Ziele, die dann mein Vater anvisiert hat, zu diesem Rabenbühl zu kommen. Ja, genau, die Geschichte habe ich sehr oft gehört.
Und jetzt hört sie auch sehr häufig. Ich habe mich schon über die Treppen beim Schellenberg beschwert, aber hier beim Aussichtsturm am Havran sind die Stufen noch wesentlich größer und länger.
Nach 6 Kilometern sind wir auf dem Rabenberg angekommen und hier befindet sich ein Aussichtsturm, der aber nicht für Touristen ursprünglich gedacht ist. Woher kommt der oder was ist denn die Geschichte hinter dem Turm?
Ja genau, das ist der Turm eben hier auf dem Rabenberg. Der wurde früher genutzt von der tschechischen Armee, ist auch von der erbaut worden und war ganz klassisch gedacht zum Funksignale abhören. Auf der anderen Seite der Grenze war ja dann, oder ist immer noch, dieser US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Mhm. Und alles, was dort gesprochen wird, war natürlich für damals die Gegenseite, die Armeen des Warschauer Pakts, von Interesse. Und genau, das ist versucht worden, von hier aus zu überwachen und abzuhören. Später ist der Turm dann ja relativ lange vor sich hin verfallen. Und vor, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie lange das genau her ist, aber so 10, 15 Jahre vielleicht, ist der dann saniert worden. Mhm. Das hat ein Tachauer Kulturverein hier, also aus Tachau, auf der tschechischen Seite der Grenze, die haben den wieder hergerichtet, haben den ja für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und haben gleichzeitig das genutzt, so ja, um die dunklen Details der tschechischen Vergangenheit, der tschechoslowakischen Vergangenheit aufzuarbeiten und erinnern da an ja, das Unrecht, das damals an der Grenze passiert ist. Ja, die Versuche, die Menschen von der Flucht abzuhalten, sind hier dokumentiert. Es wird erinnert an die Opfer an der Grenze. Ja, ist auch ganz interessant. Ist größtenteils auch zweisprachig, also auch Deutsch. Und lohnt sich wirklich, sich das mal anzuschauen. Vielleicht, wenn es nicht ganz so kalt ist wie heute.
Ja, und der Turm ist jetzt 24 Meter ungefähr hoch und du meintest, früher war der noch höher.
Ja, genau. Der Turm jetzt ist aus Metall, war früher auch schon auf Metall, aber der hatte damals noch einen hölzernen Aufbau. Den konnten die aus Sicherheitsgründen halt nicht erhalten. Ja. Der ist dann weggekommen und der war ja deutlich höher. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel höher, aber schon nochmal ein gutes Stück höher. Und wie gesagt, den hat man ganz gut auch von deutscher Seite aus gesehen, war immer so ein markanter Punkt an diesem Waldrücken des Oberpfälzer Walds, die man ja sowieso ganz gut gesehen hat, dadurch, dass der einfach deutlich höher war und dann hat eben nochmal so ein Zacken rausgeschaut über die Bäume. Tut auch heute noch, heute muss man genau hinschauen, um den zu erkennen, aber damals war das ganz deutlich zu sehen. Und der war mit so weißen Platten eingefasst und dadurch einfach sehr gut zu erkennen. Wenn blauer Himmel war, jetzt bei so Wetter wie jetzt, aber da kommt man sowieso nichts sehen.
Ja, man könnte weit schauen, wenn nicht so viel Nebel wäre.
Genau, das ist heute unser Los.
Wir sind jetzt eine Weile an der tschechischen Grenze entlang gelaufen, eigentlich immer mitten auf der tschechischen Grenze, auf der rechten Seite Weimar Tschechien, auf der linken Seite Deutschland. Und jetzt sind wir wieder zurück in Deutschland.
Ja, ich finde auch ganz witzig, dass man das gar nicht übersehen kann, weil sie groß so eine Deutschland, so ein Wappen da haben. Genau. Man kann es auch gar nicht übersehen.
Und hier ist noch der sogenannte Kreuzstein. Das ist ein
großer Felsen, da ist ein riesiges Kreuz markiert und das ist so einer der ältesten Grenzsteine hier in der Gegend. Das soll schon so um die 1000 Jahre alt sein. Wir sind jetzt auf dem Entenbühl, das ist auf über 900 Meter Höhe. Dazwischen kreuzt man nochmal die Langlaufloipe. Bei uns liegt jetzt noch kein Schnee, deswegen ist es auch noch kein Problem. Aber in Zukunft, wenn dann Schnee liegt, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen auf die Skifahrer.
Wenn überhaupt mal Schnee fällt. Ja. Aber ich glaube, hier haben sie auch Schneekanonen. Die werden dann auch für ein paar Wochen betrieben.
Genau, und hier ist auch eine Kapelle, die sogenannte Hubertuskapelle. Steht sehr verlassen hier auf dem Entenbühl.
Und ursprünglich, das steht hier, war die ein Kriegsbunker. Und zwar 1938 wurde der Bunker errichtet und dann 1998 zur Kapelle umgestaltet.
Wir sind jetzt zurück aus dem Wald. Jetzt sind wir auf der Loipe quasi unterwegs, oberhalb vom Langlaufzentrum Silberhütte.
Nach 9,5 Kilometern sind wir jetzt bei der sogenannten Silberhütte angekommen. Und das ist ein ziemlich großes Gebäude. Also es ist nicht nur eine kleine Hütte, sondern ein relativ großer alpiner Bau aus Holz. Was hat es denn auf sich damit?
Silberhütte, das war bis vor wenigen Jahren ein sehr beliebtes Ausflugslokal, aber auch ja wirklich Hütten, also hatte so eine Hüttenfunktion, gab ein Matratzenlager drin, man konnte da auch übernachten als Wanderer und ja, das war sehr beliebt von Ausflüglern, von Wanderern, im Winter vor allem auch, wenn hier Ski gelaufen wurde, Langlaufski, ja und dann die letzten 5, 6, 7 Jahre hat die Silberhütte ein ziemlich traurige Entwicklung genommen. Die Wirte haben dann sich häufig gewechselt, dann war lange immer mal wieder Pausen da drin zwischen den Wirten und ja jetzt schon, ich kann es gar nicht genau sagen, 3, 4, 5 Jahre ist es leider gar nicht mehr bewirtschaftet, steht traurig alleine da, ja, verfällt so ein bisschen vor sich hin und das ist wirklich schade, weil es ja ein wirklich schönes Gebäude war, eine schöne Gastwirtschaft, eine schöne Lage und ja, schade, dass es das so nicht mehr gibt.
So, nach 4,5 Stunden sind wir wieder in Flossenbürg angekommen und man kommt am Steinbruch heraus. Und der wird noch betrieben, soweit ich weiß.
Ja, der ist aktuell, also der ist mittlerweile schon stillgelegt. Aber die haben noch Zeit, die Sachen, die sie da rausgebrochen haben, quasi noch rauszutransportieren. Aber gesprengt wird er, glaube ich, nicht mehr. Und da ist teilweise noch das historische KZ-Gelände, auch mit dem Steinbruch. Da sind wir jetzt gerade entlang gelaufen und sind jetzt auf dem Weg zum Museumscafé von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Und nach dem kalten, nebligen Wetter holen wir uns da noch einen schönen warmen Kaffee oder einen Tee.
Wir sind zurück im Studio und das war heute echt sportlich. Also wir haben ja angekündigt, dass die Route 4 Stunden oder ein bisschen über 4 Stunden dauert. Wir haben es in 3 Stunden 30 geschafft. Ich glaube, Wolfgang ist ein bisschen fitter als wir.
Der hat uns richtig angetrieben. Also er stand nicht hinter uns und hat gesagt, wir müssen schneller gehen, aber er ist oft vorausgelaufen und dachte ich mir auch so, der will heute noch viel arbeiten oder was ist da los?
Ja, hat ja schon angekündigt, er hatte noch einen Termin, er hat dann auch noch telefoniert. Wahrscheinlich lag es daran.
Ja, und ich fand es mega praktisch, dass er dabei war, war fast schon so wie ein Fremdenführer, weil wir beide kommen ja gar nicht aus der Gegend und haben das dann so ganz anders wahrnehmen können.
Und allgemein im Winter müssen Wanderer hier besonders aufpassen, da der Ort auch ein beliebtes Ski- und Langlaufgebiet ist. Und fährst du selber Ski?
Skifahren ja, Skilanglauf eher weniger. Ich hatte immer so das Gefühl, dass das eher ein bisschen bei den älteren Generationen beliebt ist.
Aber ich finde, das schaut immer so mega anstrengend aus. Da geht man ja auch immer so ein bisschen bergauf teilweise.
Ich habe es ein paar Mal schon ausprobiert. Ich wollte mal in Amberg tatsächlich, als mal Schnee war, in der Stadt mit Langlaufschienen einkaufen gehen. Da war aber das Problem, dass die so viel gesalzen haben auf der Straße, dass es nicht möglich war während Corona.
Ja, habe ich schon trotzdem Respekt vor. Also ich fahre auch nur Schlitten.
Ja, aber ist da bestimmt auch gut möglich an diesem, wenn das sich nicht überschneidet mit den Skistrecken, glaube ich, ist es da auch schon gut, Schlitten zu fahren, weil Flossenbürg und auch die Gegend so auch bei der Silberhütte ist ja sehr bergig gelegen.
Ja.
Abgesehen vom Wintersport muss man aber auch aufpassen, weil dort auch Fahrradfahrer unterwegs sind. Unser Kollege ist ja auch da mit dem Fahrrad unterwegs. Nicht, dass dann Wolfgang Wirth euch mit dem Fahrrad zusammenfährt.
Ja, und ich glaube, der hat auch ein Tempo drauf, ja, mit seinem Mountainbike. Und ich habe leider auf der Route meine Mütze verloren.
Kommt es häufiger vor bei dir?
Ja, frag lieber nicht. Letzten Winter habe ich 3 Mützen verloren und auch jetzt am Wochenende kriege ich einen Anruf von der Polizei. Ja, sie haben was gefunden und ob ich was verloren habe. Und
das ist so mysteriös, ja, irgendwie. Ich würde gleich denken, das ist irgendwie ein Scam oder so.
Ja, ich hatte es noch gar nicht so wirklich bemerkt. Also ich war schon zurück in meiner Wohnung und dann meinten sie ja, sie haben einen Geldbeutel gefunden und da sind meine Dokumente drin. Durfte ich dann noch abholen.
Ja, immerhin ein ehrlicher Finder.
Ja, aber ich habe mich jetzt auch geärgert, dass die Mütze verschwunden ist. Also liebe Zuhörer, wenn ihr die Route lauft, dann schaut bitte nach einer beigen Mütze und nehmt sie mit und meldet euch dann bei Oberpfalz Medien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die wiederbekomme.
Ja, wenn ihr die findet, denn in dieser Nebelsuppe, die da in der Nähe von Flossenbürg ist, da findet man, glaube ich, nichts.
Ja, das war schade heute. Wir hatten echt viel Nebel. Wir konnten doch nicht so weit schauen.
Vor allem in diesen Aussichtspunkten, die da vorhanden waren, glaube ich, wäre die Sicht normalerweise richtig gut. War ja auch ausgeschrieben, dass man ähnlich wie bei den anderen Routen auch sehr weit in den Böhmerwald und auch in den Bayerischen Wald blicken kann. War jetzt diesmal leider gar nicht. Also man hat gerade so die Hand vor den Augen gesehen, gefühlt.
Ja, aber trotzdem fand ich, war das eine ganz mystische Atmosphäre und ich fand es trotzdem sehr schön. Und wir waren ja auch bei der Burg und das war schon sehr schön, wie die auch vom Nebel einfach umgeben war und auch die Kapelle. Es hatte schon eine ganz besondere Atmosphäre, also ich kann es auch echt in dieser Jahreszeit empfehlen.
Wahrscheinlich wäre es im Frühherbst schöner gewesen mit dem goldgelben Blättermeer, weil da auch gerade viel Laubwald ist, aber auch im Spätherbst oder im Winter ist es dort bestimmt richtig schön.
Ja, ich finde einfach, es ist ein ganz anderes Erlebnis.
Was ich auch sehr spannend an dieser Strecke finde, ist, dass man sehr viele historische Abschnitte hat, an der tschechischen Grenze entlang läuft, wo es ja auch nicht immer schon so war, dass man sich so frei bewegen durfte. Dann dieser ehemalige Abhörturm auf dem Rabenberg, das sind sehr viele Informationstafeln, wo man auch dann Fälle nachlesen kann, wie dort Leute bei der Grenzüberschreitung teilweise gestorben sind, verhaftet wurden. Und natürlich ganz besonders bei dieser Strecke auch Start und Ziel ist der ehemalige KZ-Ort Flossenbürg. Wenn man sich da mal durch den Kopf gehen lässt, das sind ungefähr 30.000 Gefangene in diesem KZ und auch in den Außenlagern ums Leben gekommen. Und auch im Steinbruch, wo man zum Schluss durchgeht, also der ist ein bisschen oberhalb von der Route, hat die SS damals Menschen zur Arbeit gezwungen und auch systematisch zu Tode gequält. Da nimmt man diese Route schon einfach ganz anders wahr, wenn man da entlang geht. Und da muss man auch sagen, Flossenbürg ist unabhängig von dieser Wanderroute auch mal mindestens einen Tagesausflug wert, um sich diese ganzen historischen Sachen anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Wir waren nach der Wanderung auch noch was essen im Museumscafé und passend zur Jahreszeit gab es bei uns Kürbissuppe und Kaiserschmarrn.
Ja, die haben allgemein viele vegetarische und vegane Gerichte. Und dieses Museumscafé gibt es seit 2015 und ist halt auch so ein Paradebeispiel dafür, wie man in dieser KZ-Gedenkstätte umgeht mit Erinnerungskultur, dass jetzt hier in einem ehemaligen SS-Casino so ein inklusives Café ist. Und dieses Café ist einfach auch ein schöner Kontrast an diesem Ort, dass man dort auch mal durchschnaufen kann.
Ja, es hat mir auch gut gefallen da. Ja, geht die Strecke gerne nach, findet meine Mütze und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.
Ciao.